Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Plattform hier auf Radio Free FM. Mein Name ist Klaus Strobel und ich freue mich heute, Herrn Dr. Christoph Hantel, den neuen Leiter der Volkshochschule Ulm, hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hantel.
Dankeschön, Herr Strobel.
Ja, ich möchte Ihnen zunächst mal unseren Hörern ein bisschen vorstellen. Sie kommen, wie man das der Sprache nachhört, nicht aus dem Schwäbischen.
Das ist richtig.
Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen und waren auch dort schon bereits bei der Volkshochschule tätig, aber dazu kommen wir ein bisschen später. Ich möchte Sie ganz kurz, wie gesagt, vorstellen, einen kleinen Lebenslauf von Ihnen den Hörern nahebringen, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Sie haben Ihre Zeit bei der Bundeswehr abgeleistet und unter anderem da auch im Radio tätig gewesen, Radio Andernach. Und das war im Bundeswehrradio, sodass Sie also hier, was das Radio anbelangt, nicht völlig unbeleckt dastehen. Von 1991 bis 1996 war das Magisterstudium an der Uni Mainz und in der Zeit waren Sie auch freier Radiomoderator beim Radiosender Bonn-Rhein-Sieg und waren unter anderem als freier TV-Journalist beim ZDF und haben dort für die Heute-Sendungen Nachrichten mitgeschrieben. War bestimmt ein spannender Job.
Das ist richtig, ja.
Ja. Dann ging es weiter zur Messe nach Frankfurt, wo Sie Pressereferent waren und dann kam in der Zeit von 2001 bis 2004 Fachkraft des zivilen Friedensdienstes. Was ist das?
Also das ist zunächst mal das, was man früher klassischerweise unter Entwicklungshilfe verstanden hat. Wir wurden ausgebildet von einer katholischen Organisation in Köln, der AGEH, und vom BMZ, also vom Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit, bezahlt. Und die Aufgabe war, wir sind nach Mosambik gekommen, damals fünftärmstes Land der Erde, Bürgerkrieg gebeutelt über Jahrzehnte, und wir sollten dort Friedensmethoden sozusagen vermitteln. Wir, meine Frau und ich, wir haben uns beide um diese Entwicklungshilfestellen beworben und wir sind beide genommen worden.
Sie waren dann 2004 bis 2006 an der Ruhr-Uni in Bochum, haben dort Ihre Dissertation gemacht mit dem Thema Medien- und Journalistenausbildung in Mosambik.
Das ist das, was ich in Mosambik gemacht habe. Ich habe an der Universidade Católica de Mosambik auf Portugiesisch Journalisten ausgebildet. Das war sozusagen die erste Generation nach dem Krieg, die sozusagen ein Studium machen konnte. Und dann habe ich dort umfangreiche Fragebögen gemacht. Ich habe Interviews geführt und das habe ich zusammengefasst in meine Doktorarbeit zum Thema, wie bildet man Journalisten aus und wie ist das Mediensystem in Mosambik?
Ist das, wie Sie jetzt sagen, hat man da Neuland quasi betreten? Denn wenn man so jetzt sagt, Journalistenausbildung in Afrika ist im Moment vielleicht trotz allem noch schwer vorstellbar. Denn ja, Journalismus in, wie Sie selbst sagten, fünftärmsten Land, ich glaube, da gibt es doch auch andere Aufgaben als Journalismus. Aber wie kommt man da dann dazu? War das ein Wunsch der Regierung von Mosambik? War es Entwicklungshilfe von Deutschland, dass man sagt, nein, wir bilden auch dort Journalisten aus?
Also zunächst mal, Ihre Frage impliziert so ein bisschen, muss man nicht erst sozusagen den verhungernden Kindern helfen? Das ist richtig, aber ich bin der Meinung, dass Entwicklungshilfe auf allen Ebenen ansetzen muss. Also sie kommen ja nicht in eine Gesellschaft, wo sie sagen, wir kümmern jetzt um die Kinder und Jugendlichen und dann warten wir 30 oder 40 Jahre, dann wird es dem Land gut gehen. So funktioniert das nicht. Sondern sie müssen auf allen Ebenen den Durchgriff haben und sie müssen in der Lage sein, auch Menschen dorthin zu schicken. Ich glaube, Entwicklungshilfe funktioniert dann, wenn Menschen kommen und sich mit den Menschen vor Ort einlassen, mit denen zusammen etwas lernen. Deshalb glaube ich, dass Bildung für Entwicklungszusammenarbeit ganz wichtig ist. Wie das entstanden ist, das Bundesministerium vergibt diese Projekte weltweit, das ist natürlich immer schwierig. Wo macht man das? Es gibt so viele Länder, die es brauchen könnten. Und wenn wir über Afrika sprechen, Sie sagten Entwicklungshilfe in Afrika, die in Afrika besteht aus Dutzenden von Ländern. Das heißt, sie können nicht über Afrika sprechen. Sie reden immer über ein einzelnes Land. Zum Beispiel Mosambik, portugiesischsprachig, von 6 englischsprachigen Ländern umgeben, mit größter Willkür in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in Deutschland auf der unseligen Berliner Konferenz aufgeteilt worden. Das ist ein hochkomplexes Thema. Also wir haben dort das getan, was man in 3 Jahren eben machen kann. Mit Anfang 30, mit Ende 20, Anfang 30 waren wir und da gehen sie einfach rein und gehen mit großem Optimismus rein und die Mosambikaner waren so froh, dass der Bürgerkrieg vorbei war, die waren gespannt und haben ganz viel mit uns zusammen gemacht. Also wir haben das als eine tolle Zeit erlebt, meine Frau und ich.
Und wie haben Sie noch Verbindungen nach Mosambik? Wie hat sich das alles entwickelt in diesem Land?
Wir haben Verbindungen, tatsächlich Facebook und solche Plattformen macht es möglich, dass man sich gegenseitig Bilder schickt, dass man in Kontakt miteinander bleibt. Wir sind tatsächlich seit 2004, wo ich dann also meine Forschungsreise gemacht habe, nicht mehr dorthin gekommen. Aber wir haben Verbindungen, es sind auch Leute zu uns gekommen auf Besuch. Das Land ist immer noch stabil. Wir haben eine sehr fragile Demokratie, die im Wesentlichen aus 2 großen politischen Blöcken besteht. Und ich verfolge immer mit. Wir sind in einem Freundeskreis, KKM, Koordinierungskreis Mosambik, wo wir uns regelmäßig treffen. Und wir verfolgen das Schicksal dieses Landes mit, weil das geht einem nicht verloren. Wenn man 3 Jahre wo gelebt hat, dann hat man dort Freundschaften, da hat man da auch so ein bisschen Wurzeln geschlagen. Es ist schwer zu sagen. Also ich höre gute Sachen aus Mosambik und ich höre schlechte Sachen aus Mosambik.
Jetzt gibt es natürlich in Afrika, wie Sie richtig sagen, Riesenprobleme, nicht nur was die Ernährung anbelangt, sondern dass eben auch in vielen Staaten, ja, wie soll ich sagen, die Korruption herrscht, dort Diktatur ist. Und sehen Sie jetzt als, ja, ich sage es jetzt einfach so ein bisschen Afrika-Kenner, hier die Möglichkeit zu sagen, was kann man tun? Ändert sich in Afrika etwas oder ist es nach wie vor, wie Sie es 2004 erlebt haben?
Ich glaube, dass sich sehr viel ändert. Afrika macht sozusagen andere Entwicklungen als wir. Zum Beispiel in der kurzen Zeit, wo wir da waren, kamen plötzlich die Handys. Und das war innerhalb von einem Jahr. Das heißt, wir haben also Entwicklungen, die bei uns vielleicht über mehrere Jahre oder Jahrzehnte gelaufen sind, haben sich dort in Windeseile entwickelt. Aber sie müssen sich immer klar machen, in der Religion nennt man das Inkulturation. Das heißt, sie kommen mit einem System und die Menschen machen etwas Eigenes daraus. Also wir brauchen nicht erwarten, dass die Demokratie, wie wir sie bei uns entwickelt haben, 1:1 übertragbar ist. Das kann man so nicht machen. Man muss sich anschauen, was die Menschen machen. Und die Menschen nehmen alles, was sie bekommen und wandeln es in etwas anderes um. So haben wir die Entwicklungszusammenarbeit erlebt. Vielleicht noch ein Wort zu Korruption. Ich sage jetzt mal etwas, was klingt vielleicht ein bisschen fragwürdig. Korruption ist das, was ein vernünftiger Mensch macht, wenn er sich nicht auf den Staat verlassen kann. Also wenn der Staat Ihnen 2 Sachen nicht garantiert, nämlich Ihre Gesundheitsvorsorge und Ihre Altersvorsorge, dann müssen Sie korrupt sein. Und ich sage Ihnen auf den Kopf zu, Sie und ich würden das Gleiche machen, wenn wir nicht hier in Deutschland wunderbarerweise einen Staat hätten, der uns dieses beides garantieren kann. Also mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich bin jetzt 48, ich gehe davon aus, dass ich nachher eine Rente bekomme. Und das macht mich nicht korrupt. Ich muss meinen Clan nicht füttern, weil ich eine Sicherheit habe. Haben Sie das nicht, sind Sie korrupt.
Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir extra eine Sendung machen könnten. Verlassen wir einfach Afrika, gehen weiter auf Ihrem Lebensweg. Sie waren dann von 2006 bis 2011 Fachbereichsleiter für Gesundheit, Medien und Kultur an der Volkshochschule in Steinfurt, Lüdringhausen, Nordrhein-Westfalen. Fachbereichsleiter, was hat er für eine Aufgabe? Was macht er?
Der Fachbereichsleiter steht sozusagen mit der Leitung in der Verantwortung, die Kursleitenden und die Kurse zu planen und mit denen gemeinsam etwas zu entwickeln. Das heißt, meine Verantwortlichkeit war dort, dass ich diese, also der Gesundheitsbereich war in der Volkshochschule Steinfurt der größte. Und dann hatten wir noch viele Bürgerfunkkurse. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein etwas anderes System als in Baden-Württemberg. Und es gab den kulturellen Bereich. Und in dieser Zeit habe ich sozusagen von meiner damaligen Chefin auch viel über Lokalpolitik, Personalführung und so weiter gelernt. Denn Volkshochschule verlangt in Leitungspositionen eine Fülle von verschiedenen Fähigkeiten. Sie müssen mit Haushalten umgehen können, sie sind eine politisch agierende Institution. Sie müssen aber auch den Teilnehmenden spannende Inhalte liefern. Sie müssen etwas machen, was dort Spaß macht. Und das durfte ich in den 5 Jahren in Steinfurt lernen.
Ja, und dann haben Sie von 2011 bis 2018, 2019 die Leitung der Volkshochschule Steinfurt inne gehabt und sind jetzt seit 2.5.2019 offiziell in Amt und Würden als Leiter der Volkshochschule Ulm.
Richtig.
Und was da alles passiert, das hören wir dann nach den ersten beiden Musiktiteln. Die kommen von einem kanadischen Songwriter, James Newton Adams. Das Thema ist bei ihm verschiedenartig und die ersten beiden Musiktitel lauten einmal Grown Up und einmal Reactor und dann geht es weiter mit der Plattform hier auf Radio Free FM mit unserem Gast Dr. Christoph Handel, Leiter der Volkshochschule Ulm. James Newton Adams und weiter geht es mit der Plattform hier auf Radio Free FM mit Herrn Dr. Christoph Handel, dem Leiter der Volkshochschule Ulm. Ja, wir haben, wenn wir so wollen, im ersten Teil ein bisschen seinen Lebensweg gezeichnet und er ist seit 2015/19 hier Leiter der Volkshochschule Ulm. Nun kommt natürlich die Frage von Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, wie kommt man nach Ulm?
Also das war so, dass ich genau vor einem Jahr, also im letzten Sommer, diese Stelle gesehen habe. In den Volkshochschulkreisen gehen solche Stellen halt rum. Es war ganz kurz vor Ablauf der Frist. Ich glaube, da war nur noch ein Tag dazwischen oder so. Und dann habe ich mich dort beworben, wusste wenig darüber. Also der Ruhm der Volkshochschule Ulm war also nicht nach Nordrhein-Westfalen gedrungen. Aber als ich auf die Homepage ging, dachte ich, Mensch, das sieht ja toll und spannend aus. Und dann habe ich tatsächlich 3 Runden überstanden und war dann im Oktober des letzten Jahres sozusagen stolz, dass ich das erstmal geschafft hatte. Und dort dann ging noch ein halbes Jahr ins Land und dann bin ich jetzt im Frühjahr, also vor wenigen Monaten gekommen.
Wie war die Umstellung natürlich als Nordrhein-Westfale zum Schwäbischen? Wie sieht's aus mit der schwäbischen Sprache, mit Kenntnissen?
Also die schwäbische Sprache ist ja leicht zu verstehen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich habe nun auch eine Schwiegermutter aus Kirchheim-Teck gebürtig. Da habe ich mich also schon jahrelang einhören dürfen. Aber also niemand soll sagen, dass man Schwaben nicht versteht. Das ist einfach... Also es gibt vielleicht manchmal Begegnungen mit Menschen, die sozusagen jetzt hier einen sehr starken Dialekt sprechen. Da gibt es auch Momente, wo ich dann sage, jetzt steige ich gerade aus. Aber da kann man sich immer verständigen. Das ist nicht so schwierig. Also ich bin jetzt ja nun wenige Monate hier und ich bin in den, wenn man so will, in den Flitterwochen mit der Stadt Ulm. Also ich finde es einfach großartig hier. Es gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr froh, dass diese große Entscheidung, ich habe 3 Kinder und eine Frau, die kommen in einem Jahr, wenn die große Abitur hat. Das ist schon, also ich ziehe da schon ziemlich viele Menschen mit. Aber das war die richtige Entscheidung. Ich fühle mich hier pudelwohl. Also ich bin froh, dass ich hier bin.
Sehr schön, dass Sie sich hier so gut eingelebt haben. Ulm ist ja auch, glaube ich, eine ganz nette kleine Stadt. Und
boah, so klein ist die gar nicht.
Ja, natürlich, wahrscheinlich größer als Steinfurt, aber übersichtlich und noch nicht so, wie soll ich sagen, verdorben wie vielleicht manche andere Großstadt. Dr. Handel, was haben Sie sich vorgenommen? Was wollen Sie anders machen als Ihre Vorgängerin, die Frau Dr. Engels, die ja sehr lange die Volkshochschule Ulm geleitet hat? Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, das lasse ich, das hat sich gut eingespielt und das möchte ich anders machen?
Also ein Thema, was mir jetzt auch noch sozusagen in den Schoß gefallen ist, was ich geerbt habe, worüber ich sehr froh bin, wir machen jetzt zum Beispiel unsere Homepage neu. Die Homepage wird von einer Firma hier, von Zero Seven in Ulm, völlig neu aufgestellt. Sie ist responsiv, das heißt, man kann sie mit allen möglichen Endgeräten bespielen und sie wird dazu führen, dass wir ein jüngeres Publikum erreichen. Darüber bin ich sehr froh. Das kommt nach dem, also im Herbst werden wir das starten. Wir sind gerade im Hintergrund dabei, die ganzen Vorbereitungen zu machen. Und das ist das Stichwort Digitalisierung. Also ich glaube, wir als Institution machen fabelhafte Dinge, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir noch nicht alle Menschen erreichen. Wir wollen so viele Menschen in dem Einzugsgebiet dieser Volkshochschule erreichen wie möglich. Das heißt, die Digitalisierung, also die Abbildung dessen, was wir an Kursen tun im Internet, in diesen verschiedenen Formen, in diesen verschiedenen sozialen Medien, das wird sicherlich die Aufgabe der nächsten Jahre. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, das ist die logische Folge dessen, was jetzt dran ist. Was die Frage der inhaltlichen Gestaltung der Volkshochschule betrifft, finde ich zunächst mal eine fabelhaft aufgestellte Mitarbeiterschaft vor. Wir sind etwa 50, 60 feste Mitarbeiter und es sind ungefähr 600 Kursleiter. Das heißt, es ist eine große Institution, es ist eine große Volkshochschule und die Kollegen, die ich da vorfinde, die die verschiedenen Fachbereiche führen, ob es nun Sprachen, Kultur, Kunst, Sport, Yoga und so weiter sind, die wissen genau, was sie tun. Das heißt, inhaltlich werde ich da sicher in den nächsten Jahren Akzente setzen, aber ich denke, im Augenblick geht es darum, dieses Juwel nochmal in einer moderneren Form zu präsentieren, wie es jetzt auch schon seit Jahren ein Prozess ist. Also diese Homepage-Gestaltung, das hat schon vor anderthalb Jahren schon angefangen. Also ich möchte nicht sagen, dass ich das jetzt neu mache, sondern ich nehme den Ball jetzt auf und spiele das weiter.
Heißt das mit anderen Worten, es gab ja früher den Katalog, ich nenne das einfach jetzt mal so, Volkshochschule, der an verschiedenen Orten ausgelegt war und wo man dann prüfen und schauen konnte, ja, das Thema interessiert mich, da könnte ich mich eventuell anmelden. Gibt es den Katalog dann nach wie vor noch oder sagen Sie, nein, wir setzen voll auf die digitale Karte und das Hardware-Paper fällt weg?
Den Katalog wird es weiterhin geben, aber wir reduzieren jetzt schon die Auflage und wir werden auch den Umfang reduzieren. Ich glaube tatsächlich, dass das Volkshochschulheft, so wie es jetzt ist, einfach zu dick ist, dass es zu stark wie ein Vorlesungsverzeichnis wirkt und wir wollen es etwas magaziniger machen. Wir sind jetzt schon dabei, die Dozenten zu fotografieren, damit wir nochmal stärker die in den Vordergrund stellen. Also ich denke, das Instrument eines solchen Volkshochschulheftes, was jetzt natürlich in den Versicherungen, in den Banken, bei den Ärzten überall ausliegt, was man zu Hause auf dem Esstisch hat, das soll einem Lust machen, zur Volkshochschule zu gehen. Aber das systematische Suchen und sich anmelden, das geschieht im Internet. Und das ist eben anders als früher. Also früher hat man tatsächlich sich wahrscheinlich mit Papier und Lineal hingesetzt, hat die Kurse rausgeschrieben, hat die Anmeldekarten abgegeben, aber das wird immer weniger. Für die älteren Leute werden wir das Heft weiterhin führen, aber es wird sich verändern.
Heißt dann auch, es bleibt die Vielzahl der Kurse oder spezialisiert sich die Volkshochschule Ulm und sagt, wir nehmen, weil hier einfach nicht so viele Interessenten da sind, den einen oder anderen Kurs raus und stärken dafür Kurse, die sehr stark reflektiert sind.
Das tut eine Volkshochschule andauernd. Also Sie können sich vorstellen, bei 600 Kursleitenden, die wir im Heft führen, haben Sie eine dauernde Fluktuation. Also ich würde sagen, dass sie immer etwa 10% pro Semester, also pro Halbjahr sich verändert. Leute gehen sozusagen in Ruhestand, andere kommen dazu. Es gibt Neubürger, es gibt Interessierte, die auf uns zukommen und sich als Dozenten anbieten. Wenn die ein spannendes Angebot haben, machen wir das. Wir haben natürlich zum Beispiel nächstes Jahr den Bärblinger, der sehr stark als Thema aufs Schild gehoben wird. Ja, wir haben jetzt 100 Jahre Volkshochschule. Also wir haben immer wieder Themen, die wir bespielen und da kommen neue Dozenten dazu. Das passiert ganz automatisch. Und natürlich, wenn ein Fachbereichsleiter bei uns merkt, Kurse werden nicht nachgefragt, dann werden die reduziert und andere Kurse, wo wir merken, da ist ein Run, da ist ein großes Interesse, werden gestärkt. Allerdings nie so stark wie ein kommerzieller Anbieter. Wenn ich ein kommerzieller Anbieter bin, ja, wenn ich zum Beispiel ein Sprachinstitut habe oder wenn ich ein Fitnessstudio habe, dann muss ich einfach gucken, dass ich nur das anbiete, womit ich Geld verdiene oder praktisch nur. Das machen wir nicht so. Eine Volkshochschule hat immer ein breites Angebot und eine Volkshochschule hat einfach auf Aufgaben. Wir müssen politische Bildung machen. Das steht uns, also wir sind, wenn man wirklich in einem Satz sagen möchte, was eine Volkshochschule ist, sie sorgt für ein gesellschaftliches Bindegewebe. Sie sorgt dafür, dass Menschen aller Schichten, Milieus, Gehaltsklassen, Bildungsniveaus im Gespräch miteinander, möglichst viele im Gespräch miteinander bleiben.
Sie nehmen jetzt einen Punkt vorne weg, den ich nachher eigentlich nochmal ansprechen wollte. Wer sind denn im allgemeinen die Leute, die in die Volkshochschule gehen. Sie sagen, das ist vom, in Anführungszeichen, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, einfachen Arbeiter bis zum ehemaligen Professor und Doktor querbeet, Leute, die dann sagen, ja, ich möchte im Alter nochmal das vertiefen oder das neu hinzulernen. Und die Frage ist natürlich dann, gibt es da einen Trend, wo man sagen kann, es ist die Mittelschicht im Alter zwischen 40 und 60 Jahren oder sind es jetzt jüngere Leute oder sind es im Wesentlichen ältere Leute, die zur Volkshochschule dann kommen und sagen, hier fühle ich mich zu Hause und hier möchte ich das eine oder andere noch lernen.
Also um auf die Frage einzugehen, wer kommt zur Volkshochschule? Sie haben natürlich klassischerweise bei den Älteren, ne, zu denen ich mich jetzt auch allmählich zähle, haben sie natürlich die Tendenz, dass man die Volkshochschule als Marke und als treuer, also als steuerzahlender Bürger sozusagen bedient. Jüngere Teilnehmer, ich sage jetzt mal so zwischen 15 und Ende 30, die sind anders gestrickt, die sind beruflich flexibler, die gucken, Mittwochabend habe ich da Zeit, was will ich machen, und dann gucken die sich sozusagen die Angebote an. Da gibt es nicht so stark diese Verwurzelung, meine Volkshochschule. Das ist das andere. Was das Spektrum betrifft dessen, was wir tun, oder Sie haben jetzt angesprochen, wer kommt in die Volkshochschule, sowohl teilnehmerseitig als auch dozentenseitig. Also um das Spektrum aufzuzeigen, Herr Däuble, der bei uns die Kursfindenkurse macht, der hat mit Arbeitslosen, vor allen Dingen Frauen zu tun, die ja sozusagen in einem Projekt, was wir ganz in enger Abstimmung mit dem Arbeitsamt machen, innerhalb von einem Jahr Menschen wieder ermächtigt, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Zum anderen haben wir aber auch einige Akademien. Wir haben die Frauenakademie, wir haben die Männerakademie, wir haben die bürgerschaftliche Akademie, wir haben Inklusionskurse, wir haben also verschiedene Angebote, wo sie auf Uniniveau sich mit philosophischen, ethischen, literarischen, kulturellen Fragen beschäftigen können. Also wir haben eine sehr, sehr breite Spanne und das funktioniert. Die Menschen, die sich bei uns begegnen, und es ist immer ein riesiges Gewusel bei uns im Einsteinhaus und in den anderen Räumlichkeiten, die wir hier über Ulm verteilt bespielen, aber auch in 11 weiteren Städten, Neu-Ulm und im Alb-Donau-Kreis, da ist immer was los. Da treffen sich Menschen. Und genau das möchten wir. Wir möchten, dass sich Menschen physisch miteinander treffen, dass sie sich begegnen und Dinge miteinander aushandeln.
Ja, über das Thema, welche Kurse werden angeboten, auch darüber wollen wir nachher noch ein bisschen intensiver reden. Nun aber die nächsten beiden Musiktitel. Das ist jetzt eine deutsche Songwriterin, die Elke Volz. Der eine Titel In meinen Augen und der andere Im Garten der Stille. Und nach diesen beiden Musiktiteln geht es dann weiter hier auf der Plattform mit Dr. Christoph Handel von der Volkshochschule in Ulm. Ja, weiter geht es mit der Plattform hier auf Radio Free FM mit Dr. Christoph Handel von der Volkshochschule Ulm. Herr Dr. Handel, was bietet die Volkshochschule als nächstes Highlight an?
Als nächstes Highlight. Also wir haben als Halbjahresthema haben wir das Thema Frankreich. Und wir freuen uns, dass wir sozusagen zur Semestereröffnung kriegen wir prominenten Besuch. Die Konsulin kommt, die Frau Faeber, und wird sprechen. Und wir werden natürlich schöne Musik haben. Wir werden eine Ausstellung eröffnen, wo das Thema Frankreich eine Rolle spielt. Da sind 4 Fotografen durch die französischsprachige Welt gereist. Sie wissen, dass in vielen Ecken der Welt wird Französisch gesprochen. Da haben sie tolle, riesige Fotos gemacht, die wir geplottet haben. Die werden dann gezeigt. Dazu gibt es einen schönen Vortrag. Es gibt Musik, es gibt was zu essen. Also herzliche Einladung an alle, die Lust haben, da zu kommen. Ich suche gerade den Termin raus, ist im September, wenn ich richtig bin. Reiche ich gleich nochmal nach, weil ich hier, 24. September haben wir dann die Semestereröffnung.
Ja, Sprachen allgemein ist ja ein wesentlicher Bestandteil der Volkshochschule. Welche Sprachen werden im Moment angeboten und gibt es einen Trend, dass man sagen kann, also im Moment ist Französisch in oder ist Englisch in oder ist Spanisch in? Wie viele Sprachen hat die Volkshochschule Ulm im Programm?
Also wir haben 25 Sprachen im Programm. Englisch ist immer eine wichtige Sprache. Also in Englisch haben wir sozusagen die meisten Sprachniveaus. Thema Deutsch ist nochmal separat, ja. Deutsch als Fremdsprache. Wir haben rund 300 Kurse, etwa 110 Dozentinnen und Dozenten, die bei uns unterrichten. Es gibt in Ulm zum Beispiel viel Italienisch. Das ist natürlich klar, ne? Wir haben hier eine Nähe zu dem Land. Es gibt auch viel Französisch, aber man muss sagen, dass Spanisch als Sprache immer wichtiger wird. Ja, also was wir vor 20, 30 Jahren war dann doch sehr stark Französisch, hatte eine größere Bedeutung. Das hat sich jetzt ein bisschen verkehrt. Also Spanisch ist wichtig. Wir haben aber auch Arabisch, Chinesisch, Französisch, habe ich schon gesagt, Griechisch, will ich nicht alles auflisten, Russisch. Man kann bei uns sehr viele Sprachen lernen. Was wichtig ist, ich habe gestern noch mit einem jungen Mann gesprochen, der sagte, ich würde gern Russisch, aber ich kann nicht so viel. Ich habe gesagt, lass dich bei uns einschätzen. Also man kann zu uns kommen, kann sein Sprachniveau testen lassen. Und man staunt eigentlich immer. Man steigt meistens in einem höheren Niveau ein, als man das dachte. Selbst wenn es Jahre her ist, dass man eine Sprache gelernt hat.
Jetzt gibt es natürlich im umgekehrten Wege, dass wir sehr viele ausländische Mitbürger neu dazu bekommen, sprich im Migrantenbereich. Welche Möglichkeiten und welche Kurse bietet da die Volkshochschule speziell an, um diese Leute mit zu integrieren?
Also wir haben in den letzten 12 Monaten 170 Kurse in dem Bereich gemacht. Der Deutschbereich ist in den letzten, sage ich mal grob, 4 Jahren in allen Volkshochschulen in Deutschland unheimlich stark gewachsen. Hier merkt man schon so ein bisschen, dass es wieder zurückgeht, ne, dass wir viele Menschen jetzt in Sprache gebracht haben. Aber wir hatten in den letzten 12 Monaten 3000 Teilnehmer, die in dem Bereich waren. Wir haben die Frau Schöppel, die auch durch das Theatro hier sozusagen auch bekannt geworden ist, die viel Theater auch gespielt hat mit den Flüchtlingen. Und wir haben einen sehr großen Deutschbereich, wo einige Kollegen arbeiten mit vielen Dozenten. Die werden vom BAMF, vom Bundesamt für Migration, bezahlt diese Kurse und da kann man einfach kommen, sich einstufen lassen und die Volkshochschule kümmert sich um den ganzen Schriftverkehr mit dem BAMF, hilft den Leuten, den richtigen Kurs zu finden, ordnet sie in den Kurs ein, macht Prüfungen und so weiter und so fort. Das ganze Rundum-Sorglos-Paket.
Werden dann oder haben Sie die Feststellung getroffen, wenn diese Leute dann in etwa die deutsche Sprache beherrschen kann man nicht sagen, aber wenigstens Kenntnisse haben, bleiben die dann bei der Volkshochschule treu oder sagen sie, nee, jetzt kann ich ein bisschen Deutsch, jetzt ist es gut?
Das Ziel ist natürlich, dass wir sie in Arbeit bringen. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb haben wir auch angefangen, mit dem Arbeitsamt zu kooperieren und die sogenannten DeufHilfe-Kurse, also wo es dann wirklich auch einfach um ein höheres sprachliches Niveau, dass man wirklich in den Arbeitsmarkt kommen kann. Die grundsätzliche Gefahr für Menschen, für Geflüchtete aus den bekannten Ländern, Iran, Irak und so weiter, ist, dass sie schnell, das sind viele junge Männer, die wollen schnell in Arbeit und die unterschätzen, dass sie einfach nur eine Chance haben, wenn sie einigermaßen vernünftig sprechen, kommunizieren und auch schriftlich. Sie haben heute auch in Handwerksbetrieben auf dem Land, haben sie überall Dinge, sie haben WhatsApp-Gruppen, sie haben Handys, sie haben Tabellen, die an der Wand hängen. Man muss vernünftig lesen und schreiben können. Und das wird manchmal unterschätzt. Das heißt, wir raten jedem, geht durch diesen Schlauch, lernt die Sprache vernünftig, Deutschland zahlt euch das und verliert nicht die Nerven. Ihr werdet schon eine Arbeit bekommen, wenn ihr die Sprache vernünftig kann. Also wir laden sie immer ein zu sagen, guck, dass du auf ein möglichst hohes Niveau kommst, dass du diesen Integrationstest dann auch machen kannst.
Habt ihr da dann gemischte Gruppen oder sagt ihr, nein, wir haben eine Gruppe, die Deutschland, die kommen aus Irak, die andere Gruppe kommt aus Afghanistan, die dritte Gruppe kommt von woanders hin oder mischt ihr die untereinander?
Die Institutionen, die solche Kurse anbieten, achten darauf, dass die ungefähr zusammenpassen. Das heißt, es gibt bestimmte Größen, es gibt Raumvorgaben, es gibt inhaltliche Vorgaben. Ich will da jetzt nicht tief einsteigen. Also das Problem von Analphabeten oder Menschen, die aus Ländern kommen, die super lesen und schreiben können, nur eben keine lateinischen Buchstaben, das ist total komplex. Also sie können also sozusagen einen Menschen, der sozusagen einfach nie vernünftig eine Schule besucht hat, den können sie nicht vergleichen mit jemand, der arabische Schrift kann. der aber jetzt eben einfach in diese lateinische, europäische Schrift reinkommen muss. Das heißt, die Zusammensetzung dieser Gruppen, da gibt's Männer und Frauen, Sensibilitäten, da gibt's natürlich auch schlichtweg Uhrzeiten. Es gibt Menschen, es macht überhaupt keinen Sinn, mit Frauen, von denen wir wissen, dass sie für 5 Kinder verantwortlich sind, nachmittags einen Kurs zu machen. Die werden da einfach nicht kommen. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die da zuständig sind, machen mit großem Fingerspitzengefühl, setzen diese Kurse zusammen, justieren nochmal nach, hören die Bedürfnisse, sind im engen Austausch mit den Dutzenden von Kursleitern und justieren immer nach, damit die Kurse funktionieren.
Es ist ja so, dass man, wie Sie richtig gesagt haben, ohne Deutschkenntnisse natürlich ein Riesenproblem hat, hier im Arbeitsmarkt unterzukommen. Andererseits werden natürlich in vielen Berufssparten händeringend Leute gesucht. Und haben Sie die Feststellung gemacht, dass hier von den Migranten besondere Arbeitswünsche oder Berufswünsche sind, die dann sagen, ich möchte in den Bereich oder in den Bereich? Oder ist es einfach so, dass sie sagen, nee, Hauptsache, ich komme irgendwo unter?
Das ist natürlich eine Temperamentssache. Also wir haben natürlich wir können jetzt schon verschiedene Generationen von geflüchteten Menschen unterscheiden. Diejenigen, die in der ersten, also die ganz schnell aus ihrem Heimatland, also schon 2016 geflüchtet sind, das sind meistens Menschen, die alle Möglichkeiten hatten. Also die kamen mit Handy hier an, waren das wohlhabende Menschen, die natürlich, so wie, wenn ich das vergleiche mit Deutschland nach dem Krieg, da hat man natürlich, war furchtbar viel zerstört, aber die Menschen waren auf einem sehr hohen Bildungsniveau. Das heißt, sie konnten dieses Land wieder aufbauen. Und so ist es mit diesen Menschen auch. Die können natürlich hier als Ärzte, als Ingenieure und so weiter sofort wieder andocken. Das ist schwierig und für die auch eine äußerst unglückliche Situation, aber sie haben alle Möglichkeiten. Danach kam die nächste Generation, wenn man so will, 1-2 Jahre später, diejenigen, die dann einfach durch diesen ganzen Krieg, also die nicht so schnell das Geld zusammen hatten, um diese Flucht anzutreten, die gefährlich ist. Wir haben Veranstaltungsreihen bei uns in der Volksschule, wo man sich das anhören kann, wo die ihre Geschichte erzählen. Das sind dramatische Flüchtlingsgeschichten, die man keinem Menschen wünscht. Und so müssen sie unterscheiden, wer da vor ihnen steht. Die jungen Männer sind ungeduldig. Die macht es nervös, dass sie hier sind. Die wollen natürlich, die wollen arbeiten. Die wollen was mit ihren Händen machen. Und es kommt einfach drauf an, es kommt wahnsinnig stark drauf an, wie die in ihrem Heimatland sozialisiert waren. Wenn sie jemand haben mit vernünftiger Schulbildung, der also schon mal gelernt hat zu lernen, dann haben sie einen völlig anderen Ansatz als jemand, der mit Ach und Krach bis zum 12. Lebensjahr irgendwie beschult wurde. Der wird das Lernen auch furchtbar schwer nur lernen. Und gerade wenn er nur eine Sprache kann. Es ist nämlich immer die erste Sprache, ist immer die schwierigste. Danach wird's leichter, die man als zusätzliche Sprache lernt.
Gut, auch das ist ein Thema, wo man sicher sich intensiver unterhalten könnte. Aber dazu haben wir nicht die Zeit, vielleicht irgendwann anders mal die Möglichkeit. Wie sieht die Zukunft der Volkshochschule im Allgemeinen und der Volkshochschule Ulm im Besonderen aus? Was sagen Sie?
Also im Allgemeinen, Sie wissen, es gibt in Deutschland etwa 900 Volkshochschulen, die dann wieder in Landesverbänden organisiert sind. In Baden-Württemberg sind es 160. Ich durfte sie jetzt kennenlernen. Wir hatten in Heilbronn unsere große Versammlung und es gibt auch wiederum eine Regionalversammlung von Kolleginnen und Kollegen, die hier rundrum, ne, in 13 Volkshochschulen hier in den Städten rundrum sind. Das heißt, da gibt es enge Verbindungen. Wir haben in den letzten, also wenn ich sagen darf, wir Volkshochschulen haben in den letzten Jahren der Politik gezeigt, wozu wir imstande sind. Also ich habe das selber als sehr dramatische Zeit erlebt. Das war das Jahr 2016, wo wir sozusagen unheimlich viele Dozenten angeheuert haben. Ich habe in Lüdinghausen praktisch in wenigen Wochen bis zu 50 Leute engagieren müssen, um erstmal diesen wahnsinnigen Schwung von geflüchteten Menschen in Kurse zu packen. Das war also eine Situation, die jeder, der an Volkshochschulen, aber auch natürlich beim Goethe-Institut, wo auch immer, arbeitet, in sehr starker Erinnerung hat. Das heißt, unsere Reputation im politischen Bereich ist gut, die Politik steht hinter uns und wir hoffen, dass das weiter so geht. Dieser große Ansturm von Menschen, die wir in Sprache bringen, ist jetzt vorbei. Und jetzt muss man gucken, diejenigen Volkshochschulen, die die letzten Jahre genutzt haben, um eben gleichzeitig parallel weiter spannende politische Projekte und so weiter zu machen, die stehen gut da. Die sich nur konzentriert haben, die sind natürlich jetzt ein bisschen verloren, weil jetzt dieser Run jetzt zurückgeht und die sich dann, viele Dinge sind in der Schublade. Also wenn wir ehrlich sind, sind viele Dinge in Volksschulen in der Schublade geblieben. Notgedrungen, weil es nicht anders ging.
Gut. Sie sagen natürlich, dass Sie jetzt gute Verbindungen zur Politik haben. Ich denke natürlich auch, eine Volkshochschule muss gute Verbindungen zur Stadt haben. Wie sieht es aus mit der Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm?
Die Stadt Ulm ist seit Jahrzehnten der Volkshochschule eng verbunden. Das habe ich in den ersten wenigen Monaten, die ich jetzt hier bin, ich bin seit Mai hier, habe ich das gespürt. Da ist eine unheimliche Solidarität, zum Beispiel die Friedenswochen, die jetzt wieder kommen, da stehen wir ganz fest mit im Programm. Wir sind an allen großen Tagen, ob es jetzt die Schwörwoche oder so, sind wir beteiligt. Jetzt gibt es die Kulturnacht. Das heißt, die Volkshochschule gehört im Konzert dessen, was in Ulm, aber auch drumherum passiert, gehört zum festen Inventar. Und es gibt eine sehr, sehr hohe Unterstützungsbereitschaft. Diejenigen, die entscheiden bei uns, das ist die Mitgliederversammlung. Das sind so, ich sage immer, das sind unsere Stakeholder oder unsere Aktionäre. Das sind 33 Personen aus dem öffentlichen Leben, die sich sozusagen 3-4 Mal im Jahr mit mir zusammensetzen und die großen Leitlinien der Volkshochschule festlegen. Und die durfte ich schon 2-mal treffen in der kurzen Zeit jetzt. Und da ist also ein hoher Rückhalt. Die sagen, unsere Volkshochschule ist uns wichtig und so soll es weitergehen. Insofern bin ich da sehr optimistisch. Gleichzeitig erwartet natürlich die Stadt Ulm von uns, dass wir up to date bleiben. Dass wir modern bleiben, dass wir die Teilnehmer animieren. Wir haben im Augenblick etwa 50.000 Teilnehmer im Jahr, die an Kursen bei uns teilnehmen. Es sind diese 70.000 Unterrichtsstunden, das ist immer die Währung, die man bei Volkshochschulen hat, also hunderte von Kursen und 70.000 Stunden, die wir geben in einigen Gebäuden hier rundherum. Und wir müssen sozusagen immer wieder gucken, dass wir, also wir sind in dauernder Veränderung. Das ist kein Ad-hoc-Prozess, den ich jetzt anstoße, sondern eine Volkshochschule wandelt sich ununterbrochen, anders als eine Schule. Also die meisten Menschen vergleichen das mit einer klassischen Schule, die natürlich vom Land Baden-Württemberg einen festen Lehrplan und so weiter hat. Wir sind in dauernder Veränderung.
Sie sagen, Sie bieten die Kurse an, 70.000 Stunden. Das ist natürlich eine immense Menge. Und bei den vielen, ich sag mal in Anführungszeichen, Schülern, nennen wir es einfach mal so, oder Kursteilnehmern. Das Einsteinhaus kommt in die Jahre, kommt an seine Kapazitätsgrenze. Wie schaut es aus? Ist geplant, irgendwann die Volkshochschule irgendwo anders unterzubringen, neu zu bauen? Gibt es da Gedanken mit der Stadt Ulm zusammen? Oder sagt man, nee, wir müssen uns weiterhin so behelfen, wie wir es jetzt auch tun?
Das Einsteinhaus ist voll. Wir haben aber den Vorteil, wir haben noch sozusagen in ein Nebengebäude, da gibt es einen Übergang, da haben wir einige Räume angemietet. Wir sind auch jetzt im Dreigiebelhaus am Kornhausplatz. Dort sind wir mit dem Herrn Corander Springer, der die Abendschule macht. Wir haben ja ein Abendgymnasium, wo man seinen Schulabschluss, sein Abi machen kann. Das heißt, da sind wir räumlich ganz gut ausgestattet. Wir haben Contiki im Stadtregal, das Eicher-Scholl-Kolleg sitzt im HFG. Also wir haben schon verschiedene Möglichkeiten. Und das Einsteinhaus hat einen unheimlichen Charme. Also das ist ein schöner Ort. Sie haben diesen Teppichboden, der wird im Augenblick gereinigt. Also ich bin im Augenblick, sind es nur wenige Kollegen, die jetzt im Augenblick da sind. Der wird wieder auf Hochglanz gebracht. Wir haben den Club Orange, der, finde ich, eine unheimliche Atmosphäre hat. Also das ist schon ein tolles Gebäude mit vielen Möglichkeiten. Wir haben jetzt überall auch Whiteboards. Das heißt, das wird sehr, sehr gut von den Dozenten angenommen, dass sie wirklich an so einer großen Leinwand wirklich Filme zeigen können, ganz anders mit den Inhalten gehen. Also da ist jetzt Kreide und Tafel ist also Vergangenheit. Ja, das sind modernste Mittel in diesem Ambiente und es hat einfach eine unheimlich prägende Geschichte. Also das Einsteinhaus ist schon ein sehr, sehr wichtiger Ort für uns.
Also kann man im Großen und Ganzen sagen, die Volkshochschule Ulm ist gut aufgestellt. Sie wird angenommen, sowohl von den Menschen, die dazu lernen möchten, die was Neues lernen möchten. Die Volkshochschule ist angenommen von der Stadt, von der Politik, steht im öffentlichen Leben gut da, hat ihre Zukunft und ich denke mal, ja, sie wird eine sehr, sehr wichtige Institution für viele, viele Menschen bleiben. Und ja, unsere Zeit geht leider schon wieder zu Ende. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Ich kann Ihnen nur dazu alles Gute wünschen. Ihnen persönlich natürlich, dass Sie das alles erreichen können, was Sie sich vorgenommen haben, zusammen mit Ihren Mitarbeitern, dass die Volkshochschule in Ulm weiterhin Anlaufpunkt für viele Mitbürger und Neubürger sein wird, die gerne noch was dazulernen und dass sie vor allen Dingen immer spannende Themen hat. Ja, wir sind kurz vor dem Ende, bevor ich mich dann von Ihnen verabschieden möchte, möchte ich eigentlich zwei Titel noch spielen, einmal von der Elke Volz und einmal von James Adams, die ein bisschen was mit dem heutigen Thema zu tun haben. Von Elke Volz, der Titel heißt Alles im Wandel und der Titel von James Adams heißt Good Times, die ich Ihnen dann wünsche. Und wie gesagt, bevor wir dann zur Abmoderation kommen, diese beiden Musiktitel. Ich möchte natürlich die Sendung nicht beschließen, ohne mich bei Herrn Dr. Christoph Handel herzlich zu bedanken, dass er hier bei uns war, Rede und Antwort hier gemacht hat, und wünsche ihm, wie gesagt, und seinen Mitarbeitern für die Volkshochschule Ulm alles Gute. Das war die Sendung Plattform mit Herrn Dr. Christoph Handel von der Volkshochschule Ulm. Mein Name ist Klaus Strobel und bis zum nächsten Mal.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.